500 Milliarden Euro. Das ist eine Zahl mit 11 Nullen. Das will sich die vielleicht neue Regierung aus Union und SPD für die deutsche Infrastruktur gönnen. Eine halbe Billion Euro neue Schulden. Ich meine natürlich.
Sondervermögen.
Sogenannte Sondervermögen, Infrastruktur.
Egal wie es heißt, die Wahrheit ist, irgendjemand muss das irgendwann zurückzahlen.
Wenn man sich jetzt einfach quasi die Schoten öffnet und einfach Geld ausgibt, Schulden macht, dann wird irgendwann jemand die Zeche zahlen müssen, aber nicht heute. Und das ist zutiefst generationenungerecht.
Was du nicht machen kannst, ist zukünftige Generationen über Gebühr belasten, ohne dass sie irgendwas davon haben werden. Und das ist gerade die Gefahr und dagegen kämpfen wir.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Hey, ich bin Marcel und wir packen heute wieder zusammen eine News aus und das ist ein richtig dickes Paket. Es geht um hunderte Milliarden für die Infrastruktur. Schulen, Schienen, Straßen, sowas. Und das Aufweichen der Schuldenbremse für die Verteidigung. Das wollen sich die Union und SPD vom alten Bundestag genehmigen lassen. Der diskutiert heute das erste Mal drüber. Am Donnerstag, den 13. März.
Ja, moin, mein Name ist Ria Schröder, ich bin noch Bundestagsabgeordnete der FDP, komme aus Hamburg, bin Rechtsanwältin und darf jetzt noch mitentscheiden über dieses Sondervermögen. Bisschen ungewohnte Situation, bin auch bereit, über ein Sondervermögen zu sprechen, aber wir sollten nicht Schulden ohne Ende machen, denn das belastet die kommenden Generationen.
Hallo, mein Name ist Paula Pichotta, ich bin Ärztin, ich bin aus Sachsen und bin für Leipzig und Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag seit 2021. Ich bin ja Mitglied des Haushaltsausschusses und war die letzten Jahre auch für den Verkehrshaushalt zuständig und deswegen schaue ich natürlich besonders genau hin, wie viel Infrastruktur steckt eigentlich in diesem jetzt versprochenen Sondervermögen Infrastruktur. Und ich fürchte tatsächlich, dass damit kein einziger zusätzlicher Bahnhof gebaut wird, wenn wir das jetzt nicht noch deutlich anpassen, was bislang vorgelegt wurde.
Ria und Paula sind selber noch junge Leute und haben deswegen die junge Generation im Blick. Aber bevor ich mit Ihnen über die Infrastruktur rede, kurz zur Verteidigung. Dafür Geld von der Schuldenbremse auszunehmen, das finden fast alle Parteien so oder so ähnlich gut. Union, SPD, Grüne und auch die FDP. Das sagt FDPlerin Ria.
Es ist klar, dass die USA nicht mehr so ein starker Partner sind wie in der Vergangenheit. Und alles andere ist nichts, wenn wir unsere Freiheit verlieren. Und die müssen wir im Zweifel auch bereit sein zu verteidigen, auch mit militärischen Mitteln. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da jetzt mehr investieren und unsere Bundeswehr besser aufstellen und insbesondere mit den Partnerinnen und Partnern, die wir haben, enger zusammenarbeiten.
Paula von den Grünen geht damit.
Ich glaube, dass wir ja uns in einer komplett neuen geopolitischen Situation wiederfinden. Und vor dem Hintergrund ist es ganz, ganz wichtig, jetzt nicht einfach nur wieder das nächste Sondervermögen zu machen, sondern über die nächsten 4 Jahre jederzeit handlungsfähig zu sein im Bereich Verteidigung. Und es bedeutet eben an der Stelle keine Beschränkungen zu haben, sondern immer auf das reagieren zu können, was gerade in der Welt passiert und an unseren osteuropäischen Grenzen. Und dafür ist es sehr, sehr wichtig und richtig, an der Stelle tatsächlich auch die Schuldenbremse zu reformieren.
Beim 500 Milliarden Sondervermögen für die Infrastruktur sieht schon so ein bisschen anders aus. Ria und die FDP sind da Team.
Computer sagt nein.
Und obwohl die Grünen im Wahlkampf selber hohe Investitionen wollten, haben die Fraktionsvorsitzenden am Montag viele doch ein bisschen überrascht.
Wir stehen hier gemeinsam heute, weil wir beide darüber beraten haben, dass wir den Abgeordneten der Grünen Bundestagsfraktion empfehlen werden, diesen Gesetzesänderungen nicht zuzustimmen.
Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Das kommt gleich. Denn worum geht's überhaupt bei so einem
Sondervermögen?
Hallo, mein Name ist Benjamin Hammer und ich bin Redakteur in der Wirtschaftsredaktion vom Deutschlandfunk.
Benjamin, Sondervermögen, ne? Das hört sich ja jetzt toll an. Ne? Haben Union und SPD irgendwie, weiß ich nicht, das Bernsteinzimmer oder ein Tresor voller Goldbarren im Keller vom Kanzleramt gefunden oder was?
Ja, wäre schön, ist aber natürlich nicht so. Und das zeigt schon, dass dieser Begriff problematisch ist, weil klar, wie du sagst, Vermögen klingt nach, ich hab da was ja. Im Tresor oder auf dem Konto. Und das Gegenteil ist der Fall. Der Staat hat da nichts. Es geht in Wahrheit um Sonderschulden. Und ja, in der Politik werden manchmal Begriffe geschaffen, die schöner klingen, als sie in Wahrheit sind. Aber es geht um gigantisch hohe neue Schulden, die der Staat für die kommenden 10 Jahre aufnehmen könnte. Es gibt noch ein anderes Wort, Extrahaushalt. Das ist gar nicht so schlecht, weil es zeigt, da geht es um einen Haushalt zusätzlich zum regulären Bundeshaushalt.
Jetzt aber gerade, wenn wir sagen, das sind Schulden, dann haben wir eigentlich eine Schuldenbremse. Ne? Die steht da drin im Grundgesetz. Ja. Und an der ist sogar die Ampelregierung zerbrochen. Warum dürfen die vielleicht trotzdem so viel neue Schulden aufnehmen?
Weil es die Mehrheit gäbe. Das ist ja politisch keine einfache Mehrheit, wie wir jetzt in den aktuellen Tagen sehen. Die Union und die SPD brauchen dafür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und damit auch die Grünen. Die haben da noch ein paar Fragen. Da wird gerade verhandelt. Also das heißt ja schon, dass verankert ist in Deutschland, dass man nicht mal soeben solche Sonderschulden machen kann. Mhm. Da sind die Hürden schon hoch, aber es gibt, Stand jetzt, in Deutschland 29 bestehende Sondervermögen. Also das gab es in der Vergangenheit immer wieder und zwar schon seit über 70 Jahren, seit der Gründung der Bundesrepublik. Mhm. 869 Milliarden, das ist die letzte Zahl, die der Bundesrechnungshof nennt. Das ist die Summe, die aktuell in Sondervermögen steckt, beziehungsweise Sonderschulden. Das ist eine Menge Geld. Das zeigt aber, wenn jetzt die Rede von weiteren 500 Milliarden für die Infrastruktur ist, dass diese 500 Milliarden sehr, sehr viel Geld sind.
Aber wo kommt dieses Geld überhaupt her?
Von dir, von mir, von Lebensversicherungen, von Banken, von anderen Staaten. Es wird praktisch sich auf dem sogenannten freien Markt besorgt. Da gibt es eine Bundesbehörde, beziehungsweise ich glaube, ist sogar so eine GmbH, Deutsche Finanzagentur heißt die jedenfalls, ja, ist dem Finanzministerium unterstellt. Das sind die, die sozusagen den Auftrag bekommen von der Bundesregierung, besorgt uns mal Geld. Und da gibt es dann sogenannte Anleiheauktionen. Und jetzt kommt der Punkt, auch wenn Sondervermögen draufsteht oder Sonderschulden, der Weg, wie der Staat sich dieses Geld besorgt, das ist der sozusagen ganz normale Weg, wie der Staat Schulden macht, in der Regel über Staatsanleihen. Da gibt es dann sozusagen ein Papier, da steht drauf, läuft 10 Jahre. So eine Staatsanleihe, eine deutsche Bundesanleihe, die ist in der Regel 100 Euro wert. Da können dann du, ich, Banken, Versicherungen und so weiter 10, 20 oder 1000 von kaufen. Die hat eine Laufzeit, häufig 10 Jahre, und die hat einen Zins, weil natürlich du und ich oder die Banken oder die Versicherungen Zinsen dafür haben wollen, dass sie dem Staat Geld geben. Und aktuell liegt dieser Zins bei so 2,88%.
Ist das gut?
Das ist erstmal schlecht für den Staat, weil allein die Diskussionen um dieses enorme neue Schuldenprogramm den Markt so verändert haben, dass diese Zinsen gestiegen sind auf 2,88%. Das heißt, allein schon die Gespräche und die Spekulationen machen es gerade für den Staat teurer, sich zu verschulden. So, jetzt sagen viele Leute, 2,88% im Vergleich zu anderen Staaten ist das super. Wir sind ein sehr solventer Staat. Wir können uns zu guten Konditionen Geld besorgen. Das stimmt, aber alle, die schon mal einen Kredit aufgenommen haben oder vielleicht auch diejenigen, die überlegen, gerade eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, auch wenn das super schwierig und teuer ist im Moment, die wissen, jeder Prozentpunkt, jedes kleine Mini-Nachkommastelle kann echt bei solchen hohen Krediten sehr ins Geld gehen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es hier um unglaublich hohe Summen geht, dann ja, wird der Staat für diese Schulden an Privatpersonen, aber auch an Banken, die einfach nur Rendite machen wollen, sehr, sehr viel Geld zahlen. Und zwar nur für die Zinsen erstmal, nicht für die Abbezahlung dieser Schulden.
Jetzt sagst du mal schon, der Staat nimmt diese Schulden auf. Ne? Aber du hast auch schon gesagt, das sind auch natürlich wir. Jeder einzelne Steuerzahler, jeder Bürger hier eigentlich, jede Bürgerin in Deutschland ist natürlich die, die jetzt diese Schulden eigentlich aufnimmt, quasi, wenn wir es so runterbrechen. Ja. Ne? Das heißt, wir sind auch die, die das zurückzahlen. Künftige Generationen werden das zurückzahlen. Ist das dann nur, wir zahlen Steuern und davon werden dann irgendwann diese Schulden zurückbezahlt, in 10 Jahren oder so.
Genau. Und jetzt kann man sagen, im Idealfall wächst unsere Wirtschaft so stark, dass die Steuern dermaßen sprudeln, dass das ein Klacks ist für den Staat, das zurückzuzahlen. Aber das ist schon klar, das sind Schulden, die jetzt aufgenommen werden, die nicht mal ebenso zurückgezahlt werden und die sogenannten künftigen Generationen belasten können.
Das heißt aber, wenn jetzt, sagen wir, die Wirtschaft brummt nicht so mega krass eben wie geplant vielleicht oder wie gewünscht, ne? Das heißt, irgendwann könnte es vielleicht auch für diese künftigen Generationen sagen, wir müssen die Steuern ein bisschen anziehen, wir müssen da noch richtig viel zurückzahlen, Leute.
Genau, aber Steuern sind ein guter Punkt und das unterscheidet den Staat oder die meisten Staaten glücklicherweise von Haushalten. Weil auch ich, obwohl ich Wirtschaftsredakteur bin, stelle mir immer wieder die Frage, auch gerade in den letzten Wochen habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wann ist denn mal Schluss mit Schulden machen? Wann kann das einem Staat denn eigentlich mal auf die Füße fallen? Wann gehen Staaten pleite? Und die Wahrheit ist, da muss schon sehr viel passieren, dass ein Staat wie Deutschland pleite geht. Das ist absolut nicht absehbar. Mhm. Staaten können besser Schulden machen als Privatpersonen, weil Staaten zum Beispiel, wie du gesagt hast, die Steuern erhöhen können oder eben ihre Ausgaben verringern können. Und solange ein Staat die Schulden bedient, zurückzahlt und da nicht säumig wird, das ist der Fall bei diesen Staatsanleihen, ist das Vertrauen sehr hoch. Heißt aber jetzt nicht, dass wir unbegrenzt Schulden machen.
Okay, Deutschland muss also irgendwie Geld in seine Infrastruktur schieben. Und das kann man schon mit so einem Sondervermögen machen. Im Alleingang können Union und SPD so viel Schulden aber nicht aufnehmen. Dafür brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, also auch andere Parteien. Und damit kommen wir mal zu Ria von der FDP. As we know, ihre Partei hat letztes Jahr die Ampelregierung platzen lassen, eben weil sie vehement an der Schuldenbremse festhalten wollte.
Die Schuldenbremse ist ja ein ganz wichtiges Instrument, was die Regierung auch ein Stück weit diszipliniert und sagt, mit dem Geld, was die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zur Verfügung stellen, damit muss man grundsätzlich erstmal auskommen. Davon kann es Ausnahmen geben. Das ist ja auch mit den bisherigen Regelungen möglich. Wir haben das gemacht, als Russland die Ukraine erneut angegriffen hat, 2022. Da haben wir ein großes Sondervermögen für die Bundeswehr schon mal beschlossen, auch im Rahmen der bestehenden Schuldenbremse. Das ist also kein Problem, das kann man machen. Die Schuldenbremse ist auch keine schwarze Null. Das heißt, es werden auch im Moment auch Schulden gemacht. Wir zahlen auch schon Zinsen für diese Schulden im Bundeshaushalt. Das heißt, es ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, so ein bisschen zu disziplinieren und insbesondere auch unsere europäischen Regeln einzuhalten, die wir uns selbst gegeben haben und die auch den Euroraum stabilisieren.
Okay. Siehst du das bei dem Sondervermögen für die Infrastruktur jetzt genauso? Also weil gerade bei den Summen, über die wir da ja reden, ist es ja nichts anderes wie die Umgehung der Schuldenbremse.
Genau, also man muss sagen, dieses Schuldenmachen ohne Ende, das ist ja nicht so, als würde es nichts kosten. Es hat auch Auswirkungen, zum Beispiel auf die Bauzinsen. Also bauen wird jetzt wieder teurer. Dabei brauchen wir ja gerade neue Wohnungen, günstigeren Wohnraum. Und auf der anderen Seite ist es eben so, die Schulden sind nicht weg, sondern dafür fallen heute Zinsen an. Sind übrigens im aktuellen Haushalt schon doppelt so viel Geld, wie für Bildung und Forschung insgesamt zur Verfügung steht. Das heißt, es ist nicht kostenlos. Deswegen muss man sich da, finde ich, sehr disziplinieren. Es ist so, dass in den vergangenen Jahren an der Infrastruktur gespart worden ist. Gerade in den guten Zeiten, wenn man mal so an die Merkel-Zeit zurückdenkt, dann hat Schäuble auch immer sehr auf die schwarze Null, also gar keine Schulden gepocht. Da hätte man investieren müssen, auch in die Infrastruktur. Heute, glaube ich, muss es vor allem zusammengehen mit Reformen, die auch gemacht werden müssen. Viele andere europäische Länder haben zum Beispiel beim Rentensystem, bei den Sozialsystemen Reformen gemacht, aber auch zum Beispiel Bürokratieabbau, der ja auch dazu führt, dass mehr Investitionen auch wieder in Deutschland stattfinden. Das alles muss gemacht werden. Und wenn man sich jetzt einfach quasi die Schoten öffnet und einfach Geld ausgibt, Schulden macht, dann wird irgendwann jemand die Zeche zahlen müssen, aber nicht heute. Und das ist zutiefst generationenungerecht.
Das bedeutet, du bist gegen dieses Sondervermögen jetzt für die Infrastruktur.
Ja, absolut. Also ich bin dafür, dass wir jetzt für Verteidigung mehr investieren. Einerseits aus dem Bundeshaushalt und andererseits auch mehr Geld für die Verteidigung auch gerne in einem Sondervermögen, also in Schulden, zur Verfügung stellen. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber dann müssen erstmal meines Erachtens politisch Union und SPD Vorschläge machen, wie sie den Haushalt konsolidieren wollen. Und wenn man dann merkt, okay, es geht irgendwie gar nicht, wir haben alles probiert und dann müssen wir nochmal über neue Schulden reden. Okay, also wir sind nicht irgendwie, wir kleben nicht an dieser Schuldenbremse. Man kann drüber sprechen, muss man da vielleicht auch was reformieren. Aber bitte doch nicht als erstes Mittel, während alle anderen Sachen wieder liegen bleiben, die schon so viele Jahre liegen geblieben sind.
Ria und die FDP sind für Investitionen in die Infrastruktur, aber eben gegen pauschal einfach mal neue Schulden machen. Für die Grünen gilt das nicht unbedingt. Paula ist zumindest grundsätzlich bereit, neue Schulden aufzunehmen.
Ein Sondervermögen Infrastruktur geht klar, wenn es tatsächlich auch ein Sondervermögen Infrastruktur schafft. Also wenn wir tatsächlich am Ende nicht nur Schulden aufgenommen haben, sondern auch für jede Milliarde, die da zusätzlich Schulden aufgenommen worden sind, auch zusätzliche Schienentrassen, zusätzliche Elektrifizierung und Digitalisierung von Bahnstrecken, zusätzliche Straßensanierungen etc. passieren. Dann ist das okay. Was aber gerade der Vorschlag ist, ist Schulden aufzunehmen, damit das zu finanzieren, was bislang aus dem normalen Haushalt finanziert wurde, und an der Stelle im Haushalt dann Sachen auszugeben, die tatsächlich niemanden ein zusätzliches Vermögen in der Zukunft bringen, insbesondere nicht den zukünftigen Generationen. Also wenn man schon Schulden macht, dann muss diesen Zinszahlungen, die man dann dafür zusätzlich in 10 oder 20 Jahren zahlen muss, muss auch einen Gegenwert in 10 oder 20 Jahren gegenüberstehen. Und das ist bislang mit den Vorschlägen nicht abgesichert.
Du sagst das schon, Sondervermögen, du sagst immer schon irgendwie extra Schulden dazu. Das ist eine heftige Belastung auch für künftige Generationen. Gerade in den Dimensionen. Ist das nicht irgendwo auch ungerecht?
Das ist super ungerecht, weil, also wir gehören ja zu den Vertreterinnen und Vertretern, die sagen, wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse, weil der Modernisierungsstau in Deutschland und jetzt die neuen geopolitischen Aufgaben so krass sind, dass du die nicht aus dem normalen Haushalt, aus den normalen Steuereinnahmen finanziert bekommst. Aber wir sagen auch, Deutschland und auch andere Länder in Europa waren ja auch schon mal in Situationen, wo Schulden tatsächlich dazu geführt haben, dass du so viel Schuldendienst im Haushalt bezahlen musstest, dass das am Ende auch dazu geführt hat, dass kein Geld mehr für Soziales, für Bildung, für Naturschutz und Klimaschutz übrig war. Und deswegen ganz, ganz klar immer zu sagen, wenn man Schulden zusätzlich aufnimmt, dann muss das auch in Investitionen gehen. Also in Dinge, die sich rentieren, in Dinge, die tatsächlich dafür sorgen, dass du in 10 oder 20 Jahren ein Land hast, was besser funktioniert, was eine höhere Wirtschaftsleistung hast, was seinen Menschen ein besseres Leben anbieten kann. Dann kann man auch diese Schulden und diese Zinszahlungen rechtfertigen. Aber wir sehen ja jetzt schon, Friedrich Merz und Lars Klingbeil haben diese 1 Billion ins Schaufenster gestellt und das hat sofort dazu geführt, dass Zinsen steigen. Und das muss dann ja auch immer von Steuergeldern bezahlt werden. Deswegen ist es schon nicht zum Nulltarif und deswegen musst du dir sehr genau überlegen, was machst du tatsächlich mit Schulden? Denn das, was du damit machst, muss wirklich ein hoher Wirtschaftswachstum oder eine hohe Klimarendite oder eine hohe Bildungs- oder Digitalisierungsrendite haben, damit sich das lohnt und damit du auch bei zukünftigen Generationen sagen kannst, wir haben damals diese Schulden aufgenommen, weil wir wollten, dass eure Brücken nicht bröckeln, sondern stehen. Und du wirst aber nicht sagen können, ihr müsst jetzt Schulden abstottern, weil wir vor 20 Jahren die Rente für bestimmte Bevölkerungsgruppen noch mal ein bisschen anheben wollten. Davon werden die nichts haben, aber die Schulden werden sie haben.
Also kritisch draufschauen auf das, was da gerade passiert bei dem Sondervermögen. Das machen sowohl Paula als auch Ria. Und das ist enorm wichtig, sagt auch unser Wirtschaftsredakteur Benjamin.
Und ich glaube, das ist sozusagen auch der Job der jungen Generation gerade, da genau den in Anführungszeichen Älteren auf die Finger zu schauen und vielleicht auch sachte zu hauen, wenn deutlich wird, dass das Geld nicht 1:1 in Zukunftsinvestitionen geht.
Das war Unboxing News für heute. Eine Folge von Paulus Müller, Alex Hart und Marcel Bohn. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.